Willkommen zur 8. Folge von meinem Podcast Futtermittelallergie bei Hund und Katze. Und heute kommt die Katze dran, nachdem der Hund jetzt seine Vorstellung einzeln hatte mit dem Ohr. Wollen wir jetzt heute uns die Katze mit dieser häufigen Diagnose eosinophiles Granulom dem widmen. Wobei das eosinophile Granulom ja keine Diagnose ist. Das wird dann oft gerne so hingeschrieben oder gesagt, aber im Grunde ist das eosinophile Granulom nur ein Symptom und auch ein Symptom, was nicht mal einer speziellen Krankheit zugeordnet werden kann. Dazu kommt dann noch, dass das eosinophile Granulom viele verschiedene Ausprägungen haben kann und Formen haben kann. Da ist einmal diese miliare Dermatitis, wo die Katzen kleine Pickelchen, manchmal kann man die auch nur fühlen und nicht sehen. Diese Pickelchen haben die Katzen gerne so im Rückenbereich, dass wenn man dann da unter die Haare fühlt, dass man da, wie gesagt, so ganz, ganz kleine Stippchen, große Pickelchen dann zu fühlen bekommt. Manchmal kann man sie auch sehen, dann sind sie auch maximal Stecknadelkopf groß und vielleicht ein bisschen krustig oder ein bisschen gerötet. Und das alles spielt sich, wie gesagt, Rückenbereich ab, manchmal aber auch am ganzen Rumpf. Und man kann tendenziell, das ist aber alles nur tendenziell, sagen, dass es schon gerne mal bei der Flohstichallergie der Katze vorkommt, diese spezielle Art des eosinophilen Granuloms, aber eigentlich auch nicht nur da. Man kann es also nicht bei der miliaren Dermatitis und nicht beim eosinophilen Granulom insgesamt sagen. Und wieso jetzt irgendein Mensch die miliare Dermatitis zum eosinophilen Granulom dazu zählt und die anderen Varianten auch, wo selbst diese ganze Gruppe nicht zu einer Erkrankung dazu zählbar ist, ja, kann man sich fragen, aber ist halt so, wird vielleicht in 10 Jahren auch wieder umgeschmissen. Genau, aber um da ein bisschen Licht ins Dunkle oder einfach um zu sagen, dass das alles so ein bisschen im Dunkeln ist, will ich diese Folge ein bisschen mehr darüber sprechen. Und meine Beobachtung ist sowieso so, dass wenn sehr viel mit lateinischen Wörtern um sich geschmissen wird oder sehr viele Symptome in eine Gruppe getan werden, was vielleicht in 10 Jahren wieder umgesortiert wird. Also immer dann, wenn es besonders kompliziert wird, habe ich den Eindruck, dass auch immer die Schulmedizin nicht so ganz genau Bescheid weiß, da sehr viel Luft nach oben ist. Und so ist das beim eosinophilen Granulom der Katze auch. Deswegen weigere ich mich absolut, das als Diagnose anzunehmen. Ich weigere mich sogar, das als spezifisches Symptom anzunehmen. Aber genau, so ist das nun mal im Moment. Das haben eben Wissenschaftler jetzt so entschieden. Und diese miliare Dermatitis als eine Form kommt manchmal eher bei der Flohstichallergie vor. Die Flohstichallergie, wie gesagt, hat gar nichts mit einem Flohbefall zu tun. Im Gegenteil, die Flohstichallergiker haben, also ich sehe keine Flohstichallergiker mit einem Flohbefall. Wenn sie schon allergisch sind, bekommen sie nämlich den ersten Floh bereits mit und lecken den weg oder kratzen den weg und reagieren bereits am ganzen Körper, wie halt so eine Allergie funktioniert. dass der bloßeste Kontakt zu, ja, zu starken Symptomen überall am Körper passieren kann und nicht nur an der Stelle, wo der Floh eben den Kontakt hatte, sondern das ganze Reaktionsmuster, egal wo am Körper, ob jetzt am Rücken, wobei man sagen muss, Flöhe sind gerne am Rücken. Jedoch findet man sie beim Allergiker eben nicht, weil nur dieser bloße Kontakt, egal wo am Körper, egal welches Symptom von dem eosinophilen Granulomkomplex, so müsste man das ja eigentlich auch nennen und wird auch oft genannt. Aber oft wird einfach nur kurz gesagt, ach, die Katze hat ein eosinophiles Granulom. Genau. Und der Flohstichallergiker, wie gesagt, kriegt den ersten Floh mit, hat nie, bei mir nie einen Flohbefall und reagiert gerne mal mit der Miliandermatitis, muss aber nicht. Zum eosinophilen Granulom gehört auch, dass man im Mundbereich als Katze richtig gehende Geschwüre bekommen kann. Und das kann dann letztendlich mit einer Flohstichallergie zusammenhängen, wo man jetzt ja nicht unbedingt drauf kommen würde. Leider ist es so, dass diese Geschwüre im Maul auch nicht nur zu der Flohstichallergie zugeordnet werden können. Also die Katze macht da, was sie will und man muss immer alle Differentialdiagnosen im Hinterkopf haben und alle Möglichkeiten im Hinterkopf haben. Und deshalb ist bei uns Dermatologen auch so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, für die Vorgeschichte auch lange mit dem Besitzer sprechen. Wann wurde das letzte Flohmittel gegeben? Ist es ein Flohmittel, was für einen Flohstichausschluss überhaupt geeignet ist? Ältere Flohmittel sind das nicht mehr. Nur die neuen können wir sicherer sagen, dass wir dann nach 4 Wochen eine Besserung der Symptome zu erwarten hätten und auch nur, wenn alle Tiere im Haushalt behandelt wären. Genau, und ne, bei der Fülle der Möglichkeiten und bei der Vorgeschichte, die wir brauchen, dauert das einfach eben Zeit. Also wir fassen nochmal zusammen. Der eosinophile Granulomkomplex kann die Miliardermatitis haben am Rücken, diese Papelchen, Pickelchen, die mit der Flohstichallergie ja, gefühlt öfter zusammenhängen können, müssen das aber nicht. Die Geschwüre im Maul gehören dazu, können mit einer Flohstichallergie zusammenhängen, aber auch mit anderen Ursachen. Genauso das eosinophile Plaque, das ist dann richtig eine umgrenzte, erhabene Wundestelle, die ganz abgegrenzt zur gesunden Haut ist. Und ja, diese Zusammenfassung, warum die Wissenschaftler das zu einer Gruppe zusammengefasst hat, ist vielleicht, dass man oder es bestimmt, dass man unter Mikroskop bei diesem Plaque, bei diesem Geschwür im Maul und bei diesen Pickelchen auf dem Rücken diese Art von Entzündungszellen, nämlich diese eosinophilen Granulozyten in großer Menge oft sieht, genauso wie bei dem Symptom, bei dem sehr häufigen Symptom, ich kratze mir eine Stelle im Gesicht auf, die jetzt so nicht so dick und nicht so umgrenzt ist wie ein Plaque, aber eben meist so runde, eher oberflächliche Stellen ohne Erhabenheiten, die einfach durch das Kratzen, wo ja die Katzen sehr gut rankommen mit ihren Hinterbeinen, entstehen. Die können natürlich auch sehr, sehr tief werden, weil die Katzen da sehr viel Kraft und ein sehr krasses Werkzeug in Form von ihrer Krallen besitzen, dass das auch sehr übel im Hals- und Kopfbereich aussehen kann. Im Bauchbereich ist es oft das Lecken und auch an anderen Stellen des Rumpfes. Da ist es oft dann nicht ganz so dramatisch, aber natürlich über Jahre können da auch sehr heftige Hautveränderungen passieren. Oft sieht man nur haarlose Bäuche, die jetzt einfach nur kahl aussehen. Da werden sie dann zum Beispiel nicht zum eosinophilen Granulomkomplex dazu gezählt, weil wir da keine eosinophilen Granulozyten finden. Macht für mich aber nicht so den Sinn. Diese typischen eosinophilen Granulomsymptome wie jetzt im Maul, diese Pickel am Rücken und diese Plaques und diese Wundenstellen im Kopf- und Halsbereich haben nun mal diese eosinophilen Granulozyten, kommen auch häufig bei einer Allergie vor, egal ob jetzt Futter- oder Flohstich, so kommt aber auch der kahlgeleckte Bauch da häufig vor, kommen aber genauso oft vor bei einer Herpesinfektion, da kann man auch im Maulbereich solche Wundenstellen haben, aber eben auch im Kopf- und Halsbereich. Sie kommen genauso vor bei einer Pilzinfektion, wobei es im Maul dann natürlich nicht so vorkommt, aber die restlichen Hautstellen, sagt man, kommen bei einem Dermatopfüttenbefall, muss man beim eosinophilen Granulom da mit dran denken, darf man natürlich sowieso generell nicht mit einer Futtermittel- oder Flohstichallergie verwechseln. Und das passiert selbst mir immer noch ab und zu, weil die Vorgeschichte dann absolut passt für den Allergiker und man dem Besitzer nicht sofort alle Diagnostika mit berechnen will. Aber auch da kann es immer wieder Überraschungen geben, aber natürlich nicht so häufig wie die Flohstich und vor allen Dingen die Futtermittelallergie, die sind weitaus häufiger. Also ich würde diese Gruppierung der Symptome nicht so machen. Ich würde das gänzlich lassen. Ich finde, das bringt eher noch mehr Verwirrung rein. Und ich denke, diese Gruppierung kommt auch noch von einer Zeitära, wo zum Beispiel auch gedacht wurde, dass im Maulbereich Leukose und Pfiff das gerne macht. Das hat sich widerlegt. Ich denke, es wird sich auch widerlegen, dass diese Gruppierung irgendwie Sinn macht. Sie all diesen Differentialdiagnosen zuordnen zu wollen oder überhaupt diese Verlockung zu bieten, sozusagen die Schnelldiagnose eosinophiles Granulom zu stellen. Ich finde, man sollte generell immer als Dermatologe seine Differentialdiagnosen im Hinterkopf haben. Wir können die Flohstich- und die Futtermittelallergie ja nur durch den Futtermittelausschluss und durch die Flohbehandlung stellen. Dass das viel häufiger und viel intensiver gemacht wird und wenn diese beiden Möglichkeiten für ein eosinophiles Granulom ausgeschlossen sind, natürlich braucht man da etwas Zeit. Und je nach Schwere der Symptome müssen die entweder behandelt werden. Und es gibt auch genug schwere Symptome, die nicht mal mehr auf Behandlung ansprechen, ob es jetzt von einer Futtermittelallergie oder von was anderem ist, dass die symptomatische Behandlung da eben gar nicht mehr drauf ansprechen muss, wenn die Futtermittelallergie schwer genug ist, dass da selbst Cortison nicht mehr helfen kann, dass man da natürlich auch vor einem Ausschluss, weil der Zeit braucht, auch an alle möglichen anderen Differentialdiagnosen denkt und die eben sonst zu einem viel früheren Zeitpunkt mit, dann die Diagnostik eben doch durch den Besitzer sich bezahlen lässt und da auch parallel dran bleibt, ja. Aber diese Gruppierung an sich verlockt nur zu einer Diagnose, die keine Diagnose ist und in meinen Augen zu einer Zusammenfassung von diesen verschiedenen Symptomen, die alle bei der Futtermittelallergie sein können, alle bei der Flohstichallergie sein können, natürlich auch bei der Umweltallergie der Katze dabei sein können, wobei die auch bei der Katze, wenn man richtig sucht, viel seltener ist als gedacht, genauso wie beim Hund. Und dass ich natürlich auch mit dran denken muss, das nicht mit einer Herpesinfektion zu verwechseln, ist klar. Ich rate einfach den Patienten immer, bitte, bitte lassen Sie die Katze so oder so, ob mit Hautveränderung oder nicht, grundimmunisieren, wenn das noch nicht geschehen ist. Auch zu Hause als reine Hauskatze braucht eine Katze den Schutz gegen Katzenschnupfen und Katzenseuche, weil das nach Hause mit reingetragen werden kann. Und dann habe ich da schon die Wahrscheinlichkeit einer solchen Diagnose schon viel weniger. Meist brauche ich ja für die Flohstich- und Futtermittelallergieaufarbeitung auch ein paar Wochen und lasse dann die Grundimmunisierung parallel laufen. Dermatophyten, wie gesagt, da muss man natürlich immer aufpassen, dass man sich da nicht zu schnell in die Allergierichtung verlocken lässt und diese Untersuchung dann doch den Besitzer mitbezahlen lässt. Die ist ja eigentlich auch schnell gemacht. Man erkämmt einfach Haare mit einer frisch verpackten Zahnbürste. Das lasse ich auch gern die Besitzer selber machen, indem sie, wie gesagt, eine frisch verpackte Zahnbürste nehmen, damit die Katze um die Stelle oder in dem Bereich einfach kämmen, die ganze Zahnbürste in einen Briefumschlag in die Praxis bringen oder auf dem Postweg. Man kann dann auch mit einer Krallenschere den Griff der Zahnbürste abschneiden, um das nicht mitschicken zu müssen. Und wenn man da einige Haare erkämmt hat, auch welche, die auf dem Boden gefallen sind, die mit in den Umschlag gibt, also genügend Material hat, um eine veränderte Stelle oder auch, es gibt ja auch sogar symptomlose Katzen mit Dermatophyten, dann würde man einfach den ganzen Körper möglichst bürsten. Und diese PCR auf Dermatophyten ist in 3 bis 4 Werktagen bereits fertig. Also nicht so wie früher, dass man auf die Kultur wochenlang warten musste, wo man währenddessen sich ja schon was einfallen lassen musste in den meisten Fällen, sondern man hat dann spätestens innerhalb einer Woche das Ergebnis und das negative Ergebnis ist absolut sicher. Damit kann man Dermatophyten also sehr leicht ausschließen. Die positiven Ergebnisse können schon manchmal falsch positiv sein, weil so eine PCR super genau ist und die kleinsten Pilzsporen auf die anschlägt. Und dabei kann es sich auch um zufällige Dermatophyten, die einfach so in der Umwelt sind, handeln. Und dann würden da sehr wenige schon zu einem positiven Ergebnis führen, wobei man da auch die Art der Dermatophyten zurückbekommt und dann kann man anhand der Art auch eher sagen, ob das sein kann oder nicht, weil es bestimmte Arten nur bei bestimmten Tierarten gibt und auch mit bestimmten Infektionswegen kann man darüber noch ein bisschen rausfinden, ob das dann falsch positiv ist oder nicht. Also die PCR insgesamt ist sehr schnell gemacht, sehr einfach, auch nicht sehr kostenintensiv. Ja, eigentlich auch sollte man die doch öfter machen, aber die Allergieberatung ist immer sehr zeitintensiv und da entstehen schon Kosten, wo man eben nicht immer alles mit in den Differentialdiagnosentopf die Besitzer sofort bezahlen lassen möchte. Schöner wäre das für uns die Ärzte, da müssten wir uns nicht so weit aus dem Fenster lehnen. In nordischen Ländern, wo die Krankenversicherung sehr, sehr gut klappt, jedes Tier krankenversichert ist und man nicht dauernd Diskussionen von den Versicherern zurückbekommt, warum dies und jenes nicht übernommen wird. Also so war zumindest mein letzter Stand der Dinge. müssen die Tierärzte gar nicht sortieren und überlegen und mit dem Besitzer diskutieren, was man, also wie viel man von der Differentialdiagnosenliste abarbeitet, sondern da kann man einfach alles machen, was überhaupt in Frage kommt und ist dann für einen Dermatologen natürlich viel einfacher. Und gerade bei diesem eosinophilen Granulomkomplex oder eben überhaupt bei Hauterkrankungen, die Haut reagiert oft sehr ähnlich mit sehr unterschiedlichen Ursachen und das eosinophile Granulomkomplex bei der Katze ist da auch nochmal ein spezielles Beispiel, dass man sich eigentlich breit absichern müsste, sich aber auch eben aus Kostengründen oder eigentlich ja vor allen Dingen aus Kostengründen, außer die Untersuchungen sind natürlich für den Patienten sehr invasiv. Das ist bei Dermatophyten nicht der Fall, aber Biopsie fängt es natürlich an, wo es ein bisschen unangenehm wird. Dann möchte man das dem Patienten nicht unbedingt antun, wenn es nicht sein muss. Aber sonst wäre es schon sehr toll, in England arbeiten zu können, wo man dann sich immer absichern kann und wo ich zum Beispiel bei jedem Patienten die Dermatophyten mitlaufen lassen würde. Genau, so ist es aber schon, dass bei entsprechender Vorgeschichte, dass die typischen Verdauungssymptome zum Beispiel dabei sind oder dieses eosinophile Granulom immer wieder kommt, auf kortisonartige Medikamente sehr gut anspricht, aber immer häufiger und immer schwerer wiederkommt. Da diese Vorgeschichte passt natürlich zu einer Dermatophytose nicht. Und da geht man eher erstmal der Allergieaufarbeitung nach. Genau, außer diese Frage stellen wir schon häufig, außer es ist ein Mensch mit betroffen, wo die Humanmediziner nicht unbedingt als erstes an Dermatophytenübertragung von Katzen oder Tieren oder generell an Zoonosen nicht so schnell denken, sind das meistens wir Tierärzte, die da eher dran denken. Und wenn da irgendwas ist, dann machen wir natürlich die PCR sofort mit, weil ja, das eine häufige Ursache ist. Und gerade für immunsupprimierte Menschen oder für Kinder auch mal zu einer sehr schweren Erkrankung führen kann. Und genau, aber ansonsten muss man schon sagen, ist alles, was mit eosinophilem Granulomkomplex zusammenhängt, immer häufiger bei einer Allergie als jetzt bei den anderen Möglichkeiten, die als Ursache da gelten. Und es kommt auch vor, dass Katzen in die dermatologische Sprechstunde kommen, die bereits beim Haustierarzt bioptiert wurden, weil auch der langsam verzweifelt war. Natürlich, Haustierärzte tun ihr Bestmöglichstes, aber da fehlt einfach die Zeit und auch der Hintergrund, wenn so eine Hauterkrankung immer wieder kommt oder sehr schwer ist. Und da gibt es Katzen, die kommen schon mit Biopsiebefunden, wo eben das eosinophile Granulom als Lösung sozusagen rauskommt. Manche Pathologen schreiben dann dazu, welche Ursachen ein eosinophiles Granulom haben kann, manchmal aber auch nicht. Und wie gesagt, das ist nur ein Symptom, es ist ein Symptomkomplex. Je nach Vorgeschichte kann man dann die Ursachen noch ein bisschen sortieren, aber muss sich dann weiter auf die Suche begeben, warum hat die Katze ein eosinophiles Granulom. Und die Behandlung ist natürlich wie immer am besten, wenn man die Ursache weiß. Bei der Futtermittelallergie ist Behandlung gleichzeitig die Therapie, dass man die hypoallergenen Futtersorten so lange umstellt, bis man ein verträgliches Futter findet mit entsprechenden Verdauungssymptomen. Und nur so kann man es auch rausfinden. Und bei der Flohstichallergie ist es ebenfalls so, dass alle Tiere im Haushalt dann mit einem speziellen Flohmittel über eine zeitlang behandelt sein müssen, die ausreichend ist, um da überhaupt eine Besserung zu merken. In der Zwischenzeit bei diesen beiden diagnostischen Therapien, so nennt man das, behandelt man natürlich die Symptome. Und da kommt es drauf an, ob die Katze oral eine Behandlung überhaupt zulässt. Da gibt es schon echte Katzen, nenne ich sie jetzt mal, die da absolut gar nichts oral zu sich nehmen würden, egal in welcher Form, ob flüssig oder ob man die Tablette sonst wie zerkleinert oder sonst wie versteckt. Gibt es einfach Katzen, wo das schlichtweg nicht möglich ist. Und das ist für mich die einzige Gelegenheit, gerade bei schwerer betroffenen Katzen, wo ich dann auch dieses Depotkortison gebe, wo man so mindestens 3 Wochen dann in den meisten Fällen eine deutliche Linderung hat, sich aber gerade als Dermatologe sehr bewusst darüber ist, dass man da auch schon mal nur mit einer Gabe einen bleibenden Diabetes auslösen könnte, der dann insulinpflichtig wäre. Also das tut man nicht gerne, aber die Katze kann sich, wie gesagt, sehr heftige Läsionen zufügen, wo dann auch das einfach eine Tierschutzfrage ist. Und Tierschutzfrage ist für mich ebenso, einer Katze einen Halskragen umzulegen. Das mache ich auch nur im äußersten Notfall und eher nicht. Dem Juckreiz dann nicht nachgehen zu können, ist für die Tiere noch doppelt quälender. Und eine Katze mit ihren feinen Sinnen einen Halskragen umzulegen, erachte ich wirklich als tierschutzrelevant. Aber natürlich haben die Katzen da sehr krasse Werkzeuge, mit denen sie sich die übelsten Verletzungen zufügen können. Und das kann dann schon mal vorkommen. Und bevor ich das tue, gehe ich dann lieber das Diabetesrisiko ein. Aber wie gesagt, gibt es auch Futtermittelallergien, die stärker sind als jegliches Medikament. Viel lieber ist es mir da, wenn wir doch eine Tablette untergejubelt bekommen. Die monoklonalen Antikörper sind als Tablette zwar für die Katze nicht zugelassen, aber widmen wir Dermatologen schon sehr lange um, einfach bevor man ein Diabetes mit dem Cortison auslöst, was ja sonst alternativ eher nur zur Verfügung steht, widmen wir lieber um und haben damit auch sehr gute Erfahrungen. Die Nebenwirkungen müssen ähnlich niedrig bis gar nicht vorhanden sein wie beim Hund, so dass das mein Lieblingsmedikament ist und auch wirklich gut hilft. Von der Zulassung her gäbe es natürlich noch das Cyclosporin. Da bin ich aber inzwischen von abgekommen, weil es mir einfach zu lange dauert, bis da der Wirkspiegel einigermaßen erreicht ist. Das kann bis zu 2 Wochen dauern und das ist einfach oft viel zu lange. Bis dahin brauchen wir immer schneller Hilfe. Man könnte die ersten Tage mit dem Cortison kombinieren. Wenn ich aber Cortison gänzlich vermeiden kann mit den monoklonalen Antikörpern, dann ist das einfach die viel bessere Variante. Und es gibt inzwischen auch sehr, sehr verträgliche Cortison-Sprays. Finde ich von den Nebenwirkungen vergleichbar mit den monoklonalen Antikörpern, dass die wirklich in der Haut bleiben und nicht vom Körper weiter resorbiert werden. Da hätten wir nur über längere Zeit eine sehr dünne Haut, wenn wir es die ganze Zeit auf die gleiche Stelle sprühen würden. Aber ansonsten bleibt der Körper außen vor. Jegliche andere schwache Cortisoncreme wird resorbiert und geht auf Dauer auf die Leber. Und das hat man hier nicht. Und man fragt sich als Tierarzt, warum es dieses Spray, dieses Aceponat, immer wenn Aceponat hinter dem Cortisonnamen fehlt, dann ist dieser Effekt nämlich nicht da, dass es an der Hautbarriere Stopp macht, sondern wird dann resorbiert und dieses Aceponat gibt es für den Menschen in Deutschland nicht. Kann man in Europa aus Spanien beziehen. Obwohl das in der Tiermedizin so eine tolle Lösung ist, fragt man sich, warum das in der Humanmedizin noch nicht angekommen ist. Aber genau, wenn wir diese beiden Möglichkeiten haben, entweder die Tablette einzugeben oder die Stellen jetzt nicht so nah am Auge sind, dass man da, selbst wenn man das Spray zuerst auf einen Wattebausch aufträgt und damit abtupft, dann aber in Gefahr laufen würde, dass die Katze sich das ins Auge schmiert. Und auch wenn die Läsionen nicht so tief sind, da könnte das Spray brennen. Aber ansonsten sind das die schönsten Behandlungsmöglichkeiten. Und wenn jetzt die Allergie zum Beispiel nicht zu stark ist, dann ist das auch sehr effektiv. Um das Auge herum, die Lider sind ja auch gerne betroffen, könnten auch mit einer Augenerkrankung verwechselt werden. Gerade auch beim eosinophilen Granulom eben, dass um die Augen herum die Haut ganz wund gescheuert oder gekratzt ist. Da empfiehlt sich dann tatsächlich eine Augensalbe, eine kortisonhaltige Augensalbe. Die wird zwar resorbiert, aber da hat man dann nicht das Problem, wenn die Katze sich den Bereich dann mit der Pfote reibt, dass sie dann ein Medikament ins Auge reibt, was da nicht hingehört. Aber das sind eben die symptomatischen Therapien, wenn es wirklich bei der häufigsten Ursache einer Allergie der Fall ist, dass sich die Katze das immer wieder aufkratzt und das kann ja immer so ausschauen, als ob es schon abheilt und dann plötzlich wieder neu aufgekratzt wird. Das ist ganz typisch, um dann aber wirklich der Ursache auf den Grund zu gehen. Und dieser Podcast soll vor allen Dingen für alle Katzenbesitzer da sein, dass, wenn man nicht zu einem Dermatologen kann, ein eosinophiles Granulom bereits bei seiner Katze diagnostiziert bekommen hat oder das zum Beispiel im Internet wiedergefunden hat mit den Symptomen seiner Katze, dass man dann diese zu Hause durchzuführenden diagnostischen Therapien mit dieser Anleitung auch allein machen kann, dass man das Futter eben mit bestimmten Beobachtungen so lange wechselt, bis man ein verträgliches gefunden hat oder beim Flohpräparat eben gewisse Zeitspannen beachtet und dass alle Tiere im Haushalt mit einem bestimmten Flohmittel behandelt sein müssen. Das ist etwas, was eher eben beim Besitzer vor Ort passiert. Jeder muss sein Tier füttern. Viele benutzen sowieso Floh- und Zeckenpräparate, spätestens bei Freigängern. Und mit diesem Wissen kann eben auch über weite Entfernungen vielen Allergikern geholfen werden, wenn das einfach vielen, vielen Besitzern bekannt ist. Deshalb freue ich mich über Teilen und über Kommentare oder auch über Bewertungen des Podcasts und wünsche allen Katzenbesitzern eine schöne weitere Zeit mit ihren Lieblingen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge.